Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Tonspur Buchkultur. Mein Name ist Petra Gruber und ich begrüße hier einmal im Monat Autorinnen und Autoren, Leute, die Bücher lieben und Personen, die an der Produktion von Büchern beteiligt sind. Bei mir zu Gast ist heute Nikolaus Mahler, Comiczeichner, Illustrator und auch Dichter. Und mit ihm spreche ich über den Unterschied zwischen Comics, Mangas, Graphic Novels und über seine neue Tätigkeit als künstlerischer Leiter der Schule für Dichtung, die er mit Beginn dieses Jahres übernommen hat. Herzlich willkommen bei uns. Nikolaus, dein Oeuvre umfasst inzwischen mehr als mindestens 50 Bände. Deine Literaturadaptionen in Comicform sind in zahlreichen Ländern erschienen, von Musil zu Bernhard, von Kafka zu Joyce bis zu Jelinek. Nichts, was Rang und Namen hat, ist vor dir sicher, könnte man sagen. Wie wählst du denn deine Stoffe aus?
Na, auf jeden Fall nach einem Humorfaktor. Also bei mir wird ja doch immer, oder zumindest es ist beabsichtigt, dass es komisch wird. Und da fallen ja eigentlich schon mal viele weg, weil ich will ja keine Parodie zeichnen auf irgendeinen ernsthaften Roman oder so, sondern ich suche mir schon Werke aus, wo der Humor drinnen ist, den ich dann nur ein bisschen hervormodellieren kann oder betonen kann. Das heißt, das ist einmal das Wichtigste. Und dann das Zweite ist, ich bin weniger an Handlungen interessiert, also eher so an Momentaufnahmen oder Ausschnitten oder Sätzen, die mich inspirieren. Das heißt, ich will ja kein Buch nacherzählen und jetzt Romane mit vielen Figuren und vielen Orten, das ist für mich dann schon schwieriger. Also jetzt beim Thomas Bernhard, das war ja mein erstes Buch, Alte Meister für Suhrkamp, die haben eigentlich gesagt, ich kann mir irgendein Buch aus ihrem Katalog aussuchen, das ich zeichnen möchte. Und da ist mir natürlich Bernhard eingefallen, A, wegen einem Humor, B, es spielt nur im KHM, also im Museum, und es gibt ja nur eigentlich zwei Figuren. Also sowas ist für mich das ideale Buch zum Zeichnen.
Als Meister der Verdichtung suchst du dir schon was, was verdichtbar ist?
Ja, entweder ist es eh schon verdichtet oder zum Beispiel bei Musil war es natürlich schwieriger, weil der hat schon relativ viele Charaktere. Und da muss ich natürlich schauen, meine Zeichnungen sind ja doch sehr einfach. Das heißt, so Figuren kann man ja bei mir oft nur unterscheiden, sind sie klein und dick oder groß und dünn. Die Frauen haben eine Frisur, die nach oben steht oder zur Seite und so. Und da bin ich schon einmal beschränkt. Das heißt, mehr als vier Frauen gehen sie nicht aus, damit man sie auskennt zum Beispiel. Also Jane Austen wäre unmöglich für mich zu zeichnen. Die müsste durchnummerieren wahrscheinlich, wie bei einem Fußballteam, damit man weiß, wer wer ist. Und das heißt, bei Musil zum Beispiel habe ich es dann so gemacht, dass ich dann verschiedene Figuren, also drei zum Beispiel, die so ähnlich sind vom Status her oder so, dass ich die dann zusammengezogen habe zu einer. Doch beim James Joyce Ulysses habe ich eigentlich auch aus den zwei Figuren eine gemacht. Also das ist nur mehr der Blum übergeblieben. Und der Stephen ist eigentlich auch in den Blum hineingemurft, weil der trinkt gern und der Blum nicht. Und ich habe bei mir trinkt dann halt der Blum. Also das ist dann die zweite Figur in der einen zusammengezogen.
Also es sind schon leichte Verfremdungselemente und Veränderungen, die du dann vornimmst in der Verdichtung.
Das schon, aber ich schaue schon, dass ich nur Texte vom Roman nehme. Also ich schreibe nichts dazu oder so. Also ich kürze nur und ziehe zusammen. Aber es ist alles genau so in der Vorlage drinnen.
Was mich noch interessiert ist, du hast ja von dem Kanon der Bücher, die du bearbeitet hast, sind es ja sehr starke Männerfiguren und sehr wenige Frauen jetzt in der Relation. Du hast dich mit der Elfriede Jelinek beschäftigt und mit Romy Schneider und mit Alice im Wunderland, aber jetzt als Figur.
Ja.
Also eigentlich, wenn ich es richtig sehe, nur zwei starke Frauenfiguren, die dich länger beschäftigt haben. Wie kommt das?
Stimmt. Naja, jetzt sitze ich gerade an Mayröcker. Also das wird jetzt ein bisschen mehr. Ja, das ist natürlich schon was ich mir auch überlegt habe. Das kann man eigentlich nicht erklären. Das ist halt einfach so. Ich meine, der Bernhard war klar. Was war dann noch? H.C. Atmen. Ja, das hat sich einfach so entwickelt. Da habe ich eigentlich auch keine Erklärung. Ich sage ja nicht, nein, es gibt schon. Ich würde zum Beispiel immer gern Carson McCullers, würde ich gern machen. Aber es gibt natürlich schon auch viele, wo man sagt, das funktioniert rechtlich auch gar nicht.
Okay.
Also es ist auch gar nicht so leicht. Also bei der Jelinek war es zum Beispiel das Glück, dass sie tatsächlich das gestattet hat.
Weil sie dich mag und kennt.
Nein, das weiß ich gar nicht. Wir haben ja nur über unsere Lektoren, Lektorinnen kommuniziert. Mhm. Also es hat da gar keinen direkten. Sie ist ja sehr zurückgenommen und ich wollte sie da auch nicht belästigen. Das ist dann eher so indirekt gegangen. Aber ich habe nur gehört, sie ist sehr glücklich mit dem Buch.
Mhm. Das freut einen dann auch.
Ja, natürlich.
Und wie kommt man dazu, sämtliche Filme von Romy Schneider zeichnen zu wollen?
Das war eine idiotische Idee, weil ursprünglich hat es so begonnen, ich habe ja die Philosophiegeschichte gezeichnet in einem Buch, Party Spaß mit Kant. Da habe ich ja alle möglichen Texte gelesen und dann hat der Verlag gemeint, naja, weil Sie wissen, ich bin sehr filmaffin, wollen Sie sowas nicht mit Filmen auch machen? Und dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen und dann wollte ich eigentlich ein Projekt machen mit vergessenen Filmemacherinnen. Mhm. Also so Kurzbiografien von, das wäre auch wieder so ein Thema gewesen, um von den Männern wegzukommen. Und weil es mich auch tatsächlich sehr interessiert, und da gibt es ja wirklich gute Autobiografien von vergessenen Filmemacherinnen. Zum Beispiel die Mädchen in Uniform, die erste Version gedreht hat, war eine sehr faszinierende Figur und auch eine sehr gute Autobiografie. Und das wollte ich dann so machen. Das ist aber aus den verschiedensten Gründen nichts geworden. Dann habe ich im Zuge der Recherche, glaube ich, zwei Zitate von der Romy Schneider gefunden, die mich sehr interessiert haben. So eins war zum Beispiel, dass sie gesagt hat, sie hat 58 Filme gedreht und nur 10 davon waren nicht völlig misslungen. Mhm. Sehr streng, also sehr workaholic, sehr große Produktivität, aber sehr streng, also wie Kafka eigentlich. Dann habe ich mir die Filmografie angeschaut und mir gedacht, was hat sie eigentlich wirklich so viele Filme gemacht? Und da ist mir aufgefallen, dass die Filmografie ja so unterschiedlich ist. Also da war ja wirklich alles dabei. Erstens natürlich beginnend in den 50er Jahren mit diesen Heimatfilmen, wo dann im Vorspann steht Berater für Hofzeremoniell zum Beispiel, diese Filme. Mhm. Und 20 Jahre später steht dann im Credit Organisation der Schlägereien, ist dann so der Sprung, also 20 Jahre später, und das ist diese Bandbreite. Und die Organisation der Schlägereien war in Nachtblende, der wahrscheinlich härteste Film, kann man sagen. Und dann bin ich auch sehr typografisch interessiert und habe mir dann diese ganzen Filme angeschaut und mir ein Standfoto gemacht vom Titel und habe sie gezeichnet in der jeweiligen Rolle und die Typografie nachgezeichnet, genauso wie sie im Vorspann waren. Das ist natürlich auch faszinierend, weil genauso wie sich die Gesellschaft geändert hat und die Figuren, die sie da verkörpert hat und die Rolle der Frau in den Filmen ist ja auch sehr interessant zum Beobachten. Und die Typografie und so und die Kostüme und die Art von Film einfach, das hat zwischen 55 und 75, wo die Nachtblende dann war, in den 20 Jahren ist ja so viel passiert im Kino und überhaupt, dass ich mir gedacht habe, das ist eine kurzweilige Tätigkeit, die man nicht mit vielen Schauspielerinnen wahrscheinlich machen kann, weil sich die nicht so arg verändert haben. Also da ist ja fast jährlich irgendein Sprung drinnen. Ja, und dann ist das Buch erschienen und dann habe ich einmal gegoogelt. Da war gerade die Vorankündigung draußen und in so französischen Romy Schneider-Fanforen hat sie dann gleich Hass-Mails gegeben, dass sie bei mir nicht schön ist und nicht so hübsch ist und nicht so große, schöne Augen hat, sondern immer so traurig und verkniffen ausschaut und so. Aber die Tochter von Romy Schneider findet es gut zum Beispiel, das finde ich auch positiv. Oh. Weil das war natürlich schon es ist alles immer schwierig, wenn man jemanden als Comicfigur zeichnet, macht man ja sie zur Comicfigur oder zur Witzfigur im schlechtesten Fall. Und das ist natürlich immer so ein Ding von Fingerspitzengefühl.
Verantwortung.
Ja, dass man jetzt nicht auf einen billigen Lacher geht oder dass man jetzt so, sondern man will ja die Figur trotzdem ernst nehmen. Aber dann doch auch den Witz. Ich habe ja dann auch ihre Tagebücher und so gelesen. Und den Swimmingpool kommentiert sie ja im Brief an eine Freundin zum Beispiel. Dauernd Pool rein, Pool raus. Oh. Was für ein Beruf.
Naja, das ist schon lustig. Hatte sie Alain Delon.
Ja, dabei. Pool. Ja, dabei.
Also, gibt es vielleicht Schlimmeres.
Ja. Aber, da gibt es schon, Sissi hing an mir wie Grießbrei und solche Aussagen gibt es ja von ihr. Oh. Wobei ich dann nachher gelesen habe, Klotscher Proll hat gemeint, mit dem hat sie sich überhaupt nicht verstanden, hat gemeint, er hat eine Person kennengelernt, die keinen Sinn für Humor gehabt hat. Und das war Romy Schneider.
Oh, würdest du nicht sagen?
Nein, würde ich nicht sagen. Sie hat sogar einen natürlich geschuldet den ganzen Enttäuschungen und den Problemen. Sie hat schon einen sehr aggressiven, harten Humor eigentlich in manchen Aussagen. der eigentlich schon in Richtung Thomas Bernhard geht, von dieser so Aggression her ein bisschen.
Der aggressive Witz.
Ja,
aggressiv, der aggressive Humor ist eine interessante Kombination.
Ja, kann funktionieren, aber muss auch nicht. Ne? Es kann auch eine ganz üble, ein übles Genre auch sein.
Hast du dann geträumt von Romy in der Phase?
Nein, das eigentlich nicht, aber es war natürlich schon so, dass ich habe ja dann immer so Kürzeln für diese Figuren, so wie bei Kafka der Mittelscheitel, und bei ihr ist es der breite Nasenrücken, oder wie man das nennt, man da oben. Mhm. Und da habe ich dann teilweise schon vom Einschlafen dann, wenn ich dann auf einen Vorhang geschaut habe, in ein Hotel oder so, dann haben wir gedacht, jetzt weiß ich, wie ich die Nase zeichnen muss oder so. Da hat man dann schon so Erscheinungen, wo man dann so jetzt weiß ich, welche Linie da hinkehrt oder so.
Es nimmt dann Besitz von dir.
Ja, natürlich. Aber das Lustige war auch bei dem Romy Schneider-Projekt, das ist mir dann oft in Gesprächen und Interviews hat es immer wieder die Frage gegeben. Also ich habe den Ulysses aus dem Englischen selbst übersetzt und gezeichnet. Ich habe auf der Suche nach der verlorenen Zeit komplett gezeichnet. Ich habe Kafka komplett gelesen und gezeichnet. Und das Einzige, wo die Leute echt beeindruckt sind, ist immer, und sie haben wirklich alle 58 Filme von der Romy Schneider gesehen. Das ist echt eine Leistung.
Na schau, ich habe sie ja auch so eingeleitet, sozusagen.
Da waren großer Bewunderung. Da waren ja viele 50er Jahre Schmonzetten dabei, die aber wirklich die größte Leistung war, die auszuhalten.
Ja, schau, am Ende bleibt Romy Schneider. Du kannst nichts machen. Das ist so.
Ja, die überstrahlt die Literatur.
Genau. Ja. Also Mann ohne Eigenschaften, forget it. Am Ende bleibt Romy. Wir sind ja jetzt schon sehr sozusagen in der Erstellung und Konzeption von einem Werk, also quasi ein Stoff und was du daraus machst. Ich würde gern zu Beginn nur so ein bisschen die Begriffe klären, weil als Normalleser hat man immer so gewisse Begriffe im Kopf, wenn es ums Zeichnen geht, wenn es um Comics geht, wenn es um Cartoons geht. Du machst ja alle Genres im zeichnerischen Bereich so in dieser Kategorie. Wie kann man denn das klassifizieren? Du machst ja eben auch Witze, Comics für Zeitungen, NZZ, FAZ, Zeit.
Das Kürzeste ist natürlich der Cartoon, das heißt, das ist ein Bild. Und viele, wie du sagst, nicht vielen fällt ja schwer zu sagen, also oft heißt es ja, naja gut, weil das eine runde Nase ist oder eine lustige Figur ist, ist es gleich Comic. Ne? Und das ist es ja nicht. Also der Einbildwitz ist ja noch kein Comic, auch weil er genauso ausschaut wie die Comiczeichnung im Buch von einer längeren Geschichte. Also da gibt es einerseits den Cartoon, das ist ein Bild, ein Gag im besten Fall. Die Illustration ist eigentlich auch so, nun muss sie nicht jetzt lustig per se sein. Und dann gibt es den Comicstrip, damit habe ich eigentlich angefangen. Das ist dann so, kann man sagen, ab 2-3 Bildern. Also wenn es dieselbe Figur ist, die sequenziell auftaucht, ist es dann ein Comicstrip, den man ja kennt aus der Zeitung. Was auch immer, Hega, Peanuts, solche Dinge, das ist ein Strip. Und da, die haben mich eigentlich immer sehr interessiert, also mehr als die längere Form. Und ich wollte eigentlich immer Strips zeichnen, wobei die ja eigentlich sehr schwer sind, weil du brauchst immer einen Spannungsbogen und bei einem Strip erwartet sich jeder hinten einen Lacher. Das heißt, du brauchst eigentlich immer eine ganz kurze Geschichte, die hinten irgendwie lustig endet. Und das ist relativ schwierig eigentlich. Aber mich hat das angesprochen, weil mich immer die amerikanischen Zeitungscomics fasziniert haben. Die alten, so 1910, 20, dass die einfach flächendeckend in Zeitungen waren. Dass man jetzt nicht so an ein gezieltes Publikum sich wendet, sondern eigentlich alle erreichen könnte. Und das hat mich eigentlich immer angesprochen. Und ich habe eigentlich angefangen, wirklich für Zeitungen zu arbeiten, aus dem Grund, weil ich einfach schnell was liefern wollte. Und das Wissen, dass es dann in 2 Tagen in der Zeitung ist, ist natürlich super. Weil wenn man jetzt ein Buch schreibt oder mit dem Verlag spricht, dass man jetzt ein Buch machen möchte, kann man schon 3 Jahre oft als Planungszeitraum sich vorstellen. Also man setzt sich hin und überlegt es und weiß dann, wenn man jetzt schon weiter ist, wenn jetzt schon klar ist, sie machen so, was soll der Umfang sein und so. Aber dann kann man schon sagen, man setzt sich hin und weiß aber, das, was ich da jetzt zeichne, ist in 2 Jahren erst im Buchhandel. Mhm. Und da ist natürlich Zeitung super. Ne? Da setzt dich hin und vielleicht für die Zeit zum Beispiel, die haben eine ganz enge Deadline, das war immer Donnerstag, glaube ich, muss man liefern und oder jetzt weiß ich gar nicht, wann die Zeit erscheint. oder Dienstag und am Donnerstag ist dann schon in der Trafik. Und das ist halt schon, also es ist ein guter Druck, finde ich. Auch, dass man dann nicht mehr so herumfuzelt an die Details und so, sondern man weiß dann einfach so, in 3 Stunden muss ich fertig sein und genau. Das ist es dann.
Was liegt, das pickt.
Ja, genau.
Aber gehen wir vielleicht noch ein bisschen weiter zurück. Wie wurdest du zum Zeichner? Warst du einer, der auf Schulbänke gekritzelt hat?
Ja, tatsächlich, also wirklich. Ich habe damals so eine Cineastenphase gehabt und war im Gymnasium und mein Plan war, und das ist durch häufiges Bankwechseln, glaube ich, mir sogar gelungen, ich wollte auf jede Schulbank einen Godard draufzeichnen. Wobei ich ja kein Godard-Fan bin, aber der ist auch so eine Witzfigur in gewisser Weise. Und da habe ich dann schon mich versucht zu verewigen auf den Schulbänken. Das habe ich tatsächlich gemacht oder in die Schulbücher gekritzelt, genauso wie man sich's vorstellt. Und nicht aufgepasst im Unterricht. Also wie man sich's vorstellt.
Schon an der Karriere gebastelt.
Nein, es war eher, glaube ich, so eine Weltabgewandtheit oder so eine Flucht eher, würde ich sagen.
Und wann hast du entdeckt, dass das, was du zeichnest, Format hat oder irgendwie gut ausschaut? Weil man gezeichnet und gekritzelt haben, glaube ich, viele, aber das muss ja jetzt nicht unbedingt was.
Also ich war ja immer unzufrieden. Also ich habe keine Ausbildung und so, und ich wollte eigentlich immer, dass es halbwegs professionell ausschaut. Also ich wollte ja nicht Künstler werden oder so, sondern ich wollte ja irgendwas zeichnen, das im kommerziellen Zusammenhang nicht abstinkt. Und auch der Schule habe ich dann mit einem Freund zusammen, also mir ist nicht eingefallen, was ich jetzt studieren soll, ich habe ja keine Lust gehabt. Dann haben wir in den Sommerferien nach der Matura haben wir uns eine Stripserie überlegt mit Frühstückseiern. Die hat er getextet, ich habe es gezeichnet. Und damals hat es, glaube ich, 5 Zeitungen gegeben. Der Standard war ganz neu, oder hat es ihn überhaupt schon gegeben? Die Krone, Kurier, AZ, dann in den Bundesländern ein paar, und da haben wir, glaube ich, an 5 Zeitungen geschickt, und tatsächlich hat die AZ die Serie genommen, weil der Christoph Wagner, der Gourmet-Kritiker, damals stellvertretender Chefredakteur war, und die Serie hat halt von Lebensmitteln gehandelt, also Frühstückseiern. Deswegen hat er irgendwie einen Bezug gehabt und hat gesagt, naja, zeichne doch jeden Tag für die AZ seinen Strip. Und das war natürlich die beste Schule. Das war ja genau so, dass man einfach in der Woche, ich weiß nicht, wie viele Ausgaben es gegeben hat, vielleicht 5, immer am Montag 5 neue Strips abgeliefert hat, und die waren dann heute in der Woche über in der Zeitung. Und so hat es eigentlich begonnen, ganz schlecht bezahlt, aber mir war klar, naja, es ist zwar nicht gut bezahlt, aber es ist eigentlich besser, als einfach so zu jobben, weil ich kann das machen, was ich eigentlich will. Dann habe ich parallel in einer Videothek gearbeitet und habe dort diese Strips gezeichnet. Das war super, weil da ist oft den ganzen Tag niemand reingekommen. Das heißt, ich habe aufgesperrt, habe mir meine Zeichenmaterialien genommen und habe dort den Strip gezeichnet und noch kassiert für die Anwesenheit in der Videothek.
Super.
Und so ist es dann gegangen, und dann war die AZ tot. Also damals war ich auch einer von, das sind wirklich monatlich die Leute gefeuert worden. Die haben mich dann auch am Gang aufgefangen, beim Kopiergerät damals noch. Hat man ja das dann so kopiert und noch mit Tippex kleine Fehler ausgebessert. Ganz herzig rückblickend, wie man das gemacht hat. Und da hat mich der Pelinka, glaube ich, war dann stellvertretender Chefredakteur. Ah, Sie sind das, der die Witze immer macht, die sind aber nicht mehr lustig. Und er hat aber auch recht gehabt, weil so Strip-Serien, außer man hat wirklich bei den Peanuts oder so, ist ja wirklich ein Glücksgriff. Oft läuft sich das ja auch tot, und er hat das eh richtig gesehen. Aber das war dann eh wurscht, weil die AZ ist dann eh eingegangen. Und dann bin ich dann mit meiner Mappe ganz oldschool-mäßig unterm Arm durch die Redaktion gegangen mit meinen Illustrationen und bin furchtbar schlecht behandelt worden. Das war ja noch die Zeit, wo Wien die unfreundlichste Stadt der Welt war, und ich kann das echt bestätigen, weil da bist du wirklich wie Dreck behandelt worden in den Redaktionen. Ab und zu ist mir aber dann doch eine Möglichkeit gegeben worden, und es ist rückblickend eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen. Ich habe fürs Auerbord-Magazin und so gezeichnet und war aber eher in der Kinderecke. Also Kinderrätsel zum Beispiel habe ich gezeichnet. Ja, und so ist es dann immer weitergegangen und mit Auf und Abs, keine wirklichen Highlights, aber es ist so stetig immer so weitergegangen.
Ich finde es ja witzig, dass du sagst, die Karriere hat mehr oder weniger in der Videothek begonnen. Das wäre ja heute gar nicht mehr möglich, weil es ja keine Videotheken mehr gibt.
Stimmt, jetzt wäre es, weiß ich nicht, Callcenter oder irgend so. Ja, was war dann? Naja, und dann wollte ich ja Bücher machen, immer schon. Und das war natürlich die wirklich größte Hürde. Weil du kannst zu einer Redaktion gehen und die sagen, na, die Illustration ist ganz lustig, machen es für uns eine oder so. Aber beim Buch war natürlich die Schwierigkeit, niemand kennt dich, wer soll das Buch kaufen? Und daran habe ich ja wirklich jahrelang gearbeitet und also auch an Verlage geschickt, die sind nicht viele Absagen bekommen. Und dann habe ich mit einem Freund zusammen einen kleinen Verlag gegründet. Das ist ganz gut gegangen, also das Drucken und so, das war ja damals auch schon erschwinglich, jetzt natürlich umso mehr. Gibt es ja jetzt gut Digitaldruck, aber hat es ja damals noch nicht gegeben. Die Schwierigkeit war nur der Vertrieb und wie man in die Buchhandlungen kommt. Mhm. Wieder mit dem Argument, naja, man kennt sie nicht, wer soll das kaufen? Und dann bin ich nach Frankreich einmal gefahren und habe da dann einen Verlag gesehen und der hat eigentlich genau das gemacht, was ich mir vorgestellt habe. Es war L'Association, Pariser Verlag. Und denen habe ich ein Heft geschickt, von mir selbst auf Englisch übersetzt und sie haben mich sofort genommen. Mhm. Das ist, naja, fast 25 Jahre her und die haben wirklich einen Großteil meiner Bücher veröffentlicht auf Französisch, also teilweise auch nur Französisch, die sind dann auf Deutsch erst viel später erschienen. Und mein Glück war, ich kann mich erinnern, mein zweites Buch, glaube ich, ist zeitgleich erschienen mit Persepolis von der Marchand Satrapi. Mhm. Und wir haben Signierstunden zusammen gehabt und so. Bei ihr hat man schon gemerkt, na gut, da bilden sich schon Schlangen langsam. Also die hat angefangen mit 1500 Stück, so wie meine. Und dann habe ich dann eine Mail gekriegt vom Verlag, ja, wir feiern heute, die Verkaufszahlen von der Marchand haben jetzt nämlich 1 Million erreicht.
Wow.
Und damit war natürlich der Verlag gerettet. Mhm. Und für mich war es auch super und für viele anderen, mhm, weil dadurch hat man halt seine Bücher machen können. Mhm. Und es war wurscht, wenn es einmal schlecht geht oder gar nicht, weil sie einfach diesen Seller gehabt haben. Und das war dann schon so, dass der Verlag so doch dann so bekannt war, dass dann meine Bücher auch gesehen worden sind und dann sind sie schon auch über Frankreich, großteils muss man echt sagen, in viele Länder auch übersetzt worden. Mhm.
Würdest du sagen, dass damals eine Person dort an handelnder Stelle entscheidend war, die dich verstanden hat und deinen Humor verstanden hat? Was,
ja,
war da das Kriterium, glaubst du?
Absolut. Also der Verlag ist ja gegründet worden in Frankreich, eigentlich als Gegenbewegung zu diesen klassischen Vierfarb 48 Seiten Comicbüchern oder Comicalben, mhm, eigentlich. Und das war ja, der Verlag hat sich so gegründet, dass 6 Zeichner den Verlag wirklich in Eigenregie erfunden haben, um andere Arten von gezeichneten Büchern zu publizieren. Mhm. Dafür hat es ja in Frankreich damals, wir reden jetzt von, sagen wir mal, 95, auch keinen Markt gegeben. Mhm. Also so Bücher wie Persepolis, Schwarz-Weiß, persönlich, autobiografisch, länger, das hat es ja damals nicht so gegeben. Und erst durch Persepolis sind ja dann auch in Frankreich viele Buchverlage eingestiegen. Mhm. Aber jetzt, L'Association war ein klassischer Autorenverlag. Und da hat es vor allem einen gegeben, Jean-Christophe Menu, und der hat es einfach immer, für den, das ist ein Comic-Zeichner und ein Comic-Freak und er kennt alles. Mhm. Und sie haben auch riesig viele Zusendungen immer bekommen, weil sie natürlich in Frankreich sehr bekannt waren. Und er hat gemeint, naja, so Sachen wie meine, die hat er noch nicht gekannt. Mhm. Weil in Frankreich gibt es halt extrem viele gute Zeichnerinnen und Zeichner. Unglaublich viele. Mhm. Von einer unglaublich guten Qualität. Und wenn man sich es aber genau anschaut, die beziehen sich alle immer auf ähnliche Referenzen. Mhm. Also es gibt immer so die Stars in Frankreich und dann gibt es dann immer eigene Schulen, wo die Leute es imitieren, mhm, und imitieren und imitieren. Und in Frankreich war das tatsächlich mein Bonus, dass ich eigentlich überhaupt nicht aus diesem Hintergrund komme, sondern was ganz anders mache. Und was ganz lustig war, ich habe ja ein autobiografisches Buch gezeichnet über meine ganzen Misserfolge in Österreich, wie nichts funktioniert hat. Mhm. Da ist die Frau Goldgruber vorgekommen, das war meine Finanzbeamtin, wo ich immer meine Steuer abgegeben habe und ich habe ja keine Ausbildung und nichts. Und ich habe immer angegeben den Künstlersteuersatz und der ist auf einmal aufgefallen. So, haben Sie einen Künstlersteuersatz, wo sind denn Ihre Abschlüsse? Und ich habe gesagt, nein, ich habe überhaupt keine Abschlüsse. Und sie, naja, was machen Sie denn? Und ich habe gesagt, naja, Comics. Und sie sofort, naja, aber das ist ja keine Kunst. Mickey Mouse und so, das ganze Grafiker, das ist ja keine Kunst. Und ich habe gesagt, naja, ich kann Ihnen das nächste Mal meine Bücher mitnehmen und Sie schauen das an und Sie entscheiden dann, ob das Werbegrafik ist oder Kunst. Und dann habe ich hier ein paar von diesen Französischen mitgenommen und die waren ja teilweise sehr experimentell, weil die waren ja immer sehr offen bei der Assoziation über formale Spielereien und so. Dann habe ich ihr das gezeigt, sie hat die Bücher durchgeschaut und hat gesagt, na gut, das wird schon irgendwie Kunst sein. Und seit damals bin ich steuerlich Künstler und das habe ich alles gezeichnet und das Buch wollte ich dann dem französischen Verlag gar nicht anbieten, weil ich mir gedacht habe, wen interessiert es, was ein Österreicher mit seiner Finanzbeamtin erlebt? Mhm. Und das haben sie publiziert und es war mit Abstand mein erfolgreichstes Buch in Frankreich, wo ich am meisten Zuschriften auch bekommen habe von Zeichnern, französischen, die dann gesagt haben, ja, uns geht es eigentlich genauso. Also man glaubt immer Frankreich, das sind alle Comiczeichner als Künstler akzeptiert. Aber ich glaube, es kämpft jeder weltweit mit denselben Dingen, dass Comic halt irgendwo so dazwischen ist. Kunst ist nicht, Literatur ist es nicht. Mhm. Das ist überall gleich. Nur natürlich auf einem ganz anderen Niveau in Frankreich. Also die jammern auf einem ganz anderen Niveau. Mhm.
Worauf würdest du das zurückführen? Weil du vorher gesagt hast, da gibt es so viele sehr gute. Bei uns siehst du das nicht so oder hast das damals nicht gesehen. Werden die da besser gefördert in den Schulen?
Naja, es gibt einmal sehr viele Schulen und man darf nicht vergessen, in Frankreich ist Comic eine Industrie. Also das ist schon sowas, wo man sagen kann, ich will einen Job, ich lerne mir das an. Das Ziel ist, eine große Serie bei einem großen Verlag zu machen. Und ich kenne ja auch Leute in Frankreich, die auch aus diesem Assoziationsumfeld kommen, die dann schon zu großen Verlagen gegangen sind. Christoph Blein zum Beispiel, der hat gezeichnet nach einem Text von einem, das weiß ich gar nicht, Journalisten, glaube ich, ein Buch über die Umweltproblematik, also ein gezeichnetes Buch. Und es war zum Beispiel vor 2 Jahren, glaube ich, das erfolgreichste Buch in Frankreich überhaupt. Also der Wahnsinn. Hat auch fast 1 Million verkauft. Das war auf den Bestsellerlisten. Und da verdienst du natürlich richtig gut. Und für die Schulen ist es natürlich schon so, dass, okay, wir bilden hier nicht Künstler aus, die dann vielleicht in einem Mini-Verlag sich selbst verwirklichen, sondern manche davon haben dann ihre Serien, die die einen echt guten Verdienst zur Folge haben. Das ist natürlich ganz anders.
Ja, in Frankreich kann man ja auch als Philosoph überleben.
Naja, kannst du bei uns auch, oder? Da liest man.
Ja. Und den du ja auch irgendwie eingebaut hast in deine Werke. Ja. Aber ich würde noch gern so in dieser Anfangsphase bleiben. Das war dann schon der Türöffner für dich, für weitere Sachen, die französische Connection sozusagen.
Ja, das war absolut so, weil dann damit ist es dann weggefallen, dieses, naja, man kennt dich nicht. Und es ist einfach so, wenn man bei bestimmten Verlagen publiziert wird, da sehen andere Verlage, das geht oder die trauen sich das, das schaut eigentlich ganz gut aus und so. Und dann bin ich eben zur Edition Moderne gekommen, die ich auch schon gekannt habe vorher. Für die war das, glaube ich, auch so ein Punkt, wo sie dann auch gesagt haben, ja, wir machen jetzt auch eins. Das waren die ersten Bücher dann auf Deutsch, war in der Schweiz und später ist dann Reprodukt dazu gekommen. Und das ist ja alles international ein kleiner Zirkel. Also man kann sich ja das wirklich klein vorstellen, die Comic-Szene auch international, wenn man zu einem Festival fährt. Man sieht immer die gleichen 30, 40 Leute, es sind vielleicht 10 Verlage, die so ähnliche Dinge machen. Es wird natürlich immer mehr. Mhm. Es gibt jetzt in Frankreich auch eine extreme Überproduktion, auch weil so alternative Comics finanziell zeitweise gut funktioniert haben. Und da die Verlage gemerkt haben, na gut, wir verdienen da auch was dran. Und da sind auch Buchverlage eingestiegen. Und dann hat es aber so eine Überproduktion zur Folge gehabt, dass jetzt das einzelne Buch es sehr schwer hat, weil es einfach so viele gibt.
Mhm. Du bist ja vor einigen Jahren nach Japan eingeladen worden und hattest da Ausstellung im Manga-Museum in Kyoto, was ja sozusagen eine besondere Ehre ist für einen europäischen Zeichner. Wie kam es denn dazu?
Also ich habe ja Ausstellung gehabt im Karikaturmuseum Krems und es gibt in Kyoto eine Abteilung auf der Uni für Gender Studies. Mhm. Und da gibt es auch Comic Studies und lustigerweise, da war eben eine deutsche Leiterin, die Jacqueline Berndt, und die wollte, glaube ich, immer schon deutschsprachige Comics nach Japan bringen. Und entweder hat sie die Ausstellung gesehen oder der Gottfried Gusenbauer vom Karikaturmuseum hat das vorgeschlagen. So in dieser Richtung ist es gegangen. Ja, und dann war ich eingeladen und es war ganz lustig, weil das Institut für Comic Studies in Kyoto, da sitzen ja nur Europäerinnen, also keine Japaner, das ist sehr weiblich, sehr europäisch und die forschen da über Comics. Ich meine, es war sehr interessant zu beobachten, weil zum Beispiel ist mir gesagt worden, in Japan gibt es diese theoretische Beschäftigung gar nicht so. Mhm. Deswegen sind es auch gar keine Japaner, die das interessiert, glaube ich, oder wenige, sondern wirklich aus aller Welt Leute, die da ihre Arbeiten schreiben, wissenschaftlich forschen. Und im Zuge von diesem Institut für Comic Studies ist dann auch diese Ausstellung passiert.
Was ja schon sehr spannend ist, dass in Japan Gezeichnetes auf dem Literaturmarkt ja so einen riesen Stellenwert hat. Ein Drittel der Publikationen machen diese Mangas aus.
Ja.
Was ist der Unterschied zwischen Comic-Literaturadaptionen und Mangas? Wie würdest du das
Naja, Manga ist einfach japanisches Comic. Also das ist einfach dasselbe, kann man sagen. Was halt in Japan schon auffällig ist, ist erstens, dass das omnipräsent ist. Und im Museum zum Beispiel, die legen ja auch nicht so viel Wert auf Originale. Das Museum kann man sich vorstellen wie eine Riesenbibliothek, wo quasi die Hauptwerke nach Jahr geordnet stehen. Und es ist ja in Japan auch so, dass richtig für Bevölkerungsschichten und Altersstufen hin Geschichten gezeichnet werden. Also es gibt die Geschichten für die 40-jährigen Büroangestellten, dann diese Mädchenmangas, Bubenmangas, alles strenge Regeln, es ist alles so auf, ist auch schon noch ein Markt. Und die Zeichnerinnen da, kenne ich auch ein paar, die sind ja geknechtet von den Verlagen, dass das unvorstellbar ist. Also die müssen ja Output machen und die müssen, ich weiß es nicht, jetzt in der Woche 30 Seiten runterzeichnen. Es erscheint zuerst in diesen dicken telefonbuchartigen Sammelbänden, die sind so Magazine, aber wirklich 300 Seiten dick, die sehr billig sind. Da sind dann immer Geschichten drinnen, hinten können die Leser ankreuzen, was sie gut finden und so. Und da wird so ausgesiebt und die sich als populär herausstellen, kriegen dann ihre Buchserien und so.
Das ist auch eine krasse Auslese.
Ja, und sehr, sehr hart, also wirklich hart. Ich kenne welche, die sagen, na gut, sie haben Sonntag, Nachmittag nehmen sie sich frei, sonst sitzen sie 12, 14 Stunden und zeichnen. Und wenn sie Erfolg haben, dann haben sie dann Leute, die den Hintergrund zeichnen oder die Actionlines zeichnen und so, das ist dann richtig eine Produktion für den Markt.
So ein bisschen wie bei bildnerischen Künstlern bei uns, die dann die Assistenten haben, die die Leinwände mal vorbereiten.
Ja, so in der Richtung. Wobei das Lustige ist ja bei den Manga-Zeichnern, das hat mir auch immer sehr gut gefallen, dass die ja gar nicht jetzt diesen Anspruch haben, museal ausgestellt zu werden. Kenne ich auch welche, die sagen, na, werden eingeladen von einem großen Museum. Bei uns würde man sagen, da wollte ich immerhin, jetzt wäre ich als Künstler akzeptiert. Die sagen, na wieso, ich habe 1 Million Leser. Was interessiert mich das? Das Museum will sich mit mir schmücken und das Museum will ein Publikum kriegen mit mir. Das brauche ich eigentlich nicht.
Spannender Zugang.
Ja, für erfrischend.
Wäre Japan ein Land für dich?
Na, zum Besuchen schon, aber zum Leben überhaupt nicht. Also es war schon, habe ich schon gemerkt, auch bei dem Besuch im Manga-Museum habe ich ja mit den Leuten da zu tun gehabt, die hier sind alles super freundlich und sehr nett. Also als Besucher ist man da wirklich bestens aufgehoben. Man kann nichts falsch machen, weil sie immer jede Schuld auf sich nehmen, dass sie dir das nicht gut erklärt haben und so. Aber man hat dann schon die Strukturen sofort gefühlt, diese ganz strenge Hierarchie, die natürlich auch ein Grund für die Höflichkeit ist, weil niemand jetzt um einen Platz kämpfen muss, sondern du hast den einfach. Und also das ist gesteckt einmal und nur man kann es schlecht überschreiten. Ja, damit muss man halt auch zurechtkommen.
Hast du dich dort besser verstanden gefühlt als vielleicht bei uns?
Naja, besser als in Österreich auf jeden Fall, weil da ist ja schon immer das Unverständnis schon am extremsten gewesen. Ich war natürlich auch verzogen von Frankreich und so anderen Ländern und so, wo das schon ganz anders war. Und in Japan hat es mich eigentlich erstaunt, weil ich mir gedacht habe, weiter weg von Manga geht überhaupt nicht als meine Zeichnung. Weil die typische Manga-Figur, große Augen, lieblich, viel Action, Bewegung. Bei mir stehen sie immer starr, haben ganz kleine Köpfe, keine Augen, keine Gesichter und so. Haben mir gedacht, na, wie werden die jetzt damit umgehen? Und ich habe da nur mit dem Kurator natürlich am meisten gesprochen. Und der hat aber das sofort verstanden, was es ist. Und meine Theorie war dann, dass in Japan dieses Bilderlesen einfach so eingeübt ist, dass man auch mit einem anderen Stil gut umgehen kann. Also du bist da nicht so wie bei uns, wo es dann oft heißt, was ist da abgebildet oder wie muss ich das lesen? Vor allem beim Buchpublikum ist ja das immer noch ein großes Thema bei uns. Ja, ich kann es nicht lesen. Wie liest man das? Muss ich zuerst den Text lesen, dann die Bilder? Das ist halt in Japan überhaupt nicht. Also die können einfach Bilder lesen und entschlüsseln. Das ist einfach so in den Genen wahrscheinlich.
Das ist quasi eine Kulturtechnik.
Ja, genau. Das sieht man ja schon, wenn man in Japan ins Museum geht, dass diese Bilder rollen und das ist alles auf die Sequenz ausgerichtet und so.
Ja, eigentlich müsste es das ideale Land für dich sein, so jetzt von dieser...
Ja, naja, die japanische Kunst ist mir ja auch viel näher, ja, als jetzt zum Beispiel ins KHM zu gehen oder so. Aber leben könnte man nicht vorstellen.
Also das wäre da zu restriktiv und so.
ja,
zu angepasst?
Ja, ich kann mir das relativ, naja, und auch so die Anforderungen, die Lücke im Lebenslauf ist tabu und einfach so dieser Zwang, dann wirklich abliefern zu müssen und funktionieren zu müssen.
Zwang ist was, was dir sehr unangenehm ist. Kannst du dir es leisten, keine Zwänge zu haben? Bist du jetzt in einer Kategorie, unter Anführungszeichen, wo man sagt, ich kann mir jetzt meine Tage einteilen, ich kann es sozusagen, ich kann auf die Inspiration warten und mich so beschäftigen, dass dann auch ohne Zwang dann was Gutes entsteht und rauskommt und ich kann dann trotzdem leben?
Naja, Zwang ist ja für sich eigentlich nichts Schlechtes. Also Zwang ist ja immer da. Also bei mir ist es ja einerseits der innere Zwang zum Büchermachen, das ist mein Zwang, müsste ich ja nicht. Ich will mich ja dann immer beschränken und sage, oh Gott, letztes Jahr sind 4 erschienen, im Buchhandel wird schon gejammert, oh Gott, schon wieder, jetzt ist das Buch, liegt erst, jetzt kommen schon wieder 3 neue, das kriege ich schon auch mit. Aber dann ist das schon eigentlich nur mir geschuldet, das ist mein Zwang, müsste ich ja nicht machen. Es ist ja auch nicht so, dass man mit den Büchern so viel verdient. Also ich habe ja immer eigentlich gelebt von den Zeitungsillustrationen und von den Cartoons. Deswegen bin ich gut durchgekommen. Im Vergleich zu Leuten, die wirklich nur ihre Graphic Novel zeichnen und in langen Geschichten denken, habe ich schon den Vorteil, dass ich auch diese Einzelbilder machen kann. Und die haben mir eigentlich immer die Miete gezahlt. Eine Zeit lang habe ich sogar gesagt, das Büchermachen ist eigentlich mein Hobby. Bei Edition Moderne oder Reprodukt oder so, aber das ist ein super Verlage, schöne Bücher, man ist gut betreut, aber finanziell eigentlich uninteressant. Also man hat teilweise für eine Illustration in einer guten Publikation habe ich so viel verdient wie für ein Buch.
Wahnsinn,
zum Beispiel.
Ja. Machst du mehrere Sachen gleichzeitig?
Ja, immer, mindestens 10, würde ich sagen. Also es ist immer alles gleichzeitig, aber das ist auch gut, weil dadurch wird es mir nicht fad. Also ich könnte mich nie wegsperren und 2 Jahren ein Buch zeichnen. Mhm. Also ich habe schon immer so meine Abläufe, wo ich weiß, na gut, 1 Jahr wird es dauern, das Buch. Und dazwischen kommen aber rein Cartoon-Aufträge, Broschüren illustrieren, die Vorträge, was auch immer. Und das mache ich dann wirklich immer abwechselnd. Also wenn ich keine Lust habe zum Zeichnen, dann mache ich einen Vortrag. Und wenn mir jetzt das Buch langweilig ist, dann weiß ich, okay, für die NZZ muss ich 10 Wissenschaftswitze zeichnen, dann mache ich mal die. Dann ist dann 2 Monate Ruhe und so weiter.
Du schaffst es dir, Phasen zu schaffen, wo du kreativ sein kannst oder dich wieder inspirieren lassen kannst oder mit was beschäftigen kannst, was dann später irgendwann aufgegriffen wird?
Ja, wahrscheinlich relativ wenig. Aber natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel den Kafka zeichne, dann lese ich natürlich viel um Kafka rundherum. Und vielleicht in der Recherche taucht dann auch wieder irgendwas auf, wo ich mir denke, ah, das muss ich mir merken für was anderes. Und ich habe ja auch zeitweise parallel gezeichnet. Wenn ich an so einem Buch sitze, habe ich dann oft für Reprodukt die autobiografischen Geschichten gezeichnet, die während der Arbeit passiert sind. Also so, wenn ich jetzt am Mann ohne Eigenschaften sitze, nervig dann natürlich alle, nur hast du das gelesen und wie findest du den Musil und ist der nicht problematisch in der Frauendarstellung und so weiter. Und da kommen dann auch immer lustige Anekdoten raus, wie zum Beispiel mit einem Journalisten, der gesagt hat, ja, Mann und Eigenschaften war in der Studienzeit super wichtig für mich, weil das Geniale ist, dass ja der Mann und Eigenschaften aus 2 Bänden besteht, die gleich dick sind. Und da hat er immer super die Playstation draufgestellt.
Heutzutage würde man wahrscheinlich den Computer für die Schalte draufstellen, fürs Zoomen oder fürs Skypen.
Genau, und solche Anekdoten, die nehme ich dann und die kommen dann ins Reproduktbuch über meine Erlebnisse im Literaturbetrieb oder als Zeichner oder auf Reisen oder so. Also ich verwerte es dann auch wieder, also das, was mir dann nebenher passiert, wird auch wieder zu einem Buch.
Führst du irgendein Moleskine oder ein Notizbuch, ein Skizzenbuch, wo du das dann immer gleich reinschreibst,
wenn dir was auffällt? Ja, da habe ich ganz viele. Also immer so ein kleines, so ein Pass von Mucci, so ein japanischer Geschäft, das gibt es in Paris und in München. Also da kaufe ich mir immer diese kleinen Skizzenbücher und die habe ich immer mit und da kommt dann immer, oder in der U-Bahn belausche ich dann die Leute, war ich in Hamburg zum Beispiel auf Lesereise, habe ich in einer vollen U-Bahn belauscht, 2 Leute, die sich anschreien, also war kein Paar, glaube ich, Mann, Frau, so 25, volle U-Bahn, total laut und er schreit, weißt du, was ich am besten fand gestern? Den Harnröhrenspreizer. Und sie, ja, den fand ich auch interessant. Habe ich mir natürlich gleich notiert und das sind so, habe ich dann auch gezeigt. Ja, da stellt man sich gleich vor, was ist der Kontext?
Ja, absolut.
Du hast gesagt, du kaufst die Sachen bei Mucci, die haben ja auch schöne Stifte. Musst du einen bestimmten Stift haben zum Zeichnen?
Ich habe lang mit Feder gezeichnet, also ganz klassisch, so zum Eindunken. Und da hat man dann schraffieren müssen. Da braucht man natürlich schon auch die Muße dafür. Das ist, glaube ich, eine Alterserscheinung, dass mir das dann ein bisschen zu langweilig geworden ist. Und ich bin dann auf so einen Pinselstift umgestiegen, weil da ist man dann relativ schnell. Und es ist in der Arbeit auch unterhaltsamer, weil die Feder führt man ja sehr genau. Das heißt, da weiß man genau, was man kriegt. Man macht eine Vorzeichnung und dann tuscht man das mit Feder aus. Und jetzt verwende ich gerne einen Pinselstift, weil den hat man nicht so unter Kontrolle. Und es ist teilweise auch überraschender, was da rauskommt. Mhm. Weil das Problem im Comiczeichnen ist leider tatsächlich, dass es großteils Planung, Planung, Planung ist. Also man fängt ja nicht an links oben und zeichnet, was einem in den Sinn kommt, sondern du musst erst das Skript schreiben, dann machst du das Bildlayout, dann machst du die grobe Vorzeichnung, dann machst du die bessere Vorzeichnung, dann gehst du zum Lichttisch und dann weißt du eigentlich, habe ich die Geschichte schon und jetzt muss ich aber alles austuschen. Mhm. Und das ist relativ langweilig, leider.
Ich glaube, man hat überhaupt einen falschen Begriff. Du blätterst ein Buch durch und siehst ein paar sehr verdichtete Figuren, ein paar Strichmännchen. Das ist jetzt nicht despektierlich gemeint. Man glaubt, das ist so schnell hingezeichnet.
Ja, naja, soll man ja auch glauben, weil ich wollte ja immer was, was locker ausschaut und was schnell aufnehmbar ist. Und ich wollte ja nicht so Comiczeichner, so wie es manche machen, die total schöne, aquarellierte Einzelzeichnungen haben. Ich wollte immer den Bilderfluss haben, wo man sich nicht lang aufhält damit. Das ist ja dann eigentlich eh so wie der Name Manga, weil die Mangas sind ja auch für den schnellen Konsum gedacht. Also die fetzen ja da drüber, wenn du in Japan in der U-Bahn sitzt und das schaust da an, wie die ein Manga lesen. Es geht ja so durch. Die schauen sich ja die einzelnen Zeichnungen auch nicht so an. Und das ist aber auch der Reiz für mich beim Comic, dass es um den Fluss geht, um den Erzählfluss und nicht, dass man, also sobald eine Zeichnung so gut ist, wo man dann im Erzählfluss stehen bleibt und sagt, ah, das ist aber toll schraffiert, dann ist schon wieder ein Problem.
Passt was nicht.
Ja, aber man kann es natürlich auch, es gibt ja viele, die stehen einfach auf diese Optik und sagen, ich schaue mir dann die Bilder echt lang an.
Ich finde es spannend, dass du hast ja ganz bestimmte Leute aus der Weltliteratur sozusagen aus dem Kanon ausgewählt, die du dann quasi adaptiert hast, gezeichnet hast, große Werke wie James Joyce, Ulysses, Thomas Bernhard, Kafka jetzt mehrmals. Gibt es was, was die alle verbindet für dich? Mir ist jetzt sofort die Idee gekommen, du hast erzählt, irgendwie deine Versuche, die Zeichnungen an den Mann zu bringen, so ein bisschen Erfolglosigkeit am Anfang, hat mich sehr an Kafka erinnert, so diese Vergeblichkeit, das Bemühen. Was den Humor betrifft, ist natürlich Bernhard sehr naheliegend, so eine gewisse Verschlossenheit, aber trotzdem Verschmitztheit. Sind das Leute, die dir sehr ähnlich sind, auch in gewisser Weise, wo es Anknüpfungspunkte gibt aus der eigenen Biografie?
Naja, ähnlich nicht, aber es müssen natürlich schon Leute sein, wo ich mir denke, die verstehe ich. Also jemand, der mir ganz fremd ist, das wäre dann schwierig, da wäre ich mir dann wahrscheinlich auch unsicher. Die sind mir schon alle irgendwie, ich verstehe das alles, also ich muss mich da jetzt nicht zwingen oder ich denke mir, mache ich da jetzt was richtig oder falsch oder so. Also ich verstehe die alle. Das war ja auch ganz interessant, also ich suche mir die auch alle aus. Also das sind ja, der Bernhard war eben mein Wunsch, dann ist der so gut gegangen im Verlag und die waren ganz glücklich, weil es war doch der erste Comic im Suhrkamp Verlag, hätte auch daneben gehen können. Habe ich mir ja auch gedacht natürlich, wie ich gesessen bin, habe mir gedacht, puh, da werde ich jetzt Schimpfe kriegen von den Germanistinnen. Na, Germanisten, muss man da eigentlich sagen. Da gibt es ja ein paar ganz strenge. Und das ist dann aber eigentlich nicht so schlimm gewesen. Sie haben mich eigentlich sehr sanft mit ganz weh, ein paar Frisse hat es schon gegeben. Aber das ist eigentlich sehr sanft aufgenommen worden und dann hat der Verlag gemeint, ich kann jetzt eigentlich machen, mehr oder minder, kann man schon sagen, was ich will. Und dann habe ich mir als nächstes den H.C. Artmann ausgesucht, der war natürlich viel schwieriger, aber den verstehe ich auch oder der ist mir irgendwie nahe und sympathisch. Also die müssen mir schon irgendwie auch sympathisch sein, auch wenn sie teilweise schon auch mysteriöse Figuren sind, aber ich muss eine gewisse Sympathie spüren. Und zum Beispiel der Marcel Proust, das war ein Verlagswunsch, den habe ich gemacht, da habe ich auch den Humor schon gefunden, hat man aber schon sehr suchen müssen. Und man merkt ja dann immer erst so 10 Jahre später, wenn man dann das eigene Buch nochmal anschaut, wie ist es eigentlich wirklich gelungen. Und ich finde, rückblickend merkt man schon beim Proust, dass mir der eigentlich am entferntesten ist. Also der ist nicht der ist mir nicht so nah wie die anderen. Dann hat es den Wunsch gegeben von einem anderen Verlag, Gottfried Benn. Und dann beschäftige ich mich natürlich schon mit der Biografie. Und dann habe ich alles gelesen, was es so über Gottfried Benn gibt, und habe mir gedacht, das ist so ein Arschloch.
Geht nicht, wird wieder fallen gelassen.
Den kann ich echt nicht zeichnen. Mhm. Also, ja. Also irgendjemand, wo ich mir denke, pff, ja, das ist dann schwierig.
Du warst gerade bei der Humorkomponente, und die ist ja bei dir sehr, sehr wichtige. Und das ist ja auch sehr schwierig, Humor zu vermitteln. Ich nehme jetzt eines deiner letzten Bücher her, Feel Bad Funnies in der Edition Moderne. Und das fasziniert mich mal deshalb schon, weil wenn man es nämlich umdreht, werden aus den Feel Bad Funnies plötzlich Feel Good Funnies. Dann blätter ich das hinten auf. Die erste Seite zeigt, bitte wenden.
Ja, ist doch Feel Bad.
Ja. Es ist schon ein sehr eigener Humor, und Humor ist ja sehr schwer, oft vermittelbar, weil ja nicht jeder unter Humor dasselbe versteht. Ich habe dann so versucht, im Freundeskreis ein paar Zeichnungen herzuzeigen, und man hat dann plötzlich gesehen, wie sich das teilt, in welche die sofort lachen und sich voll irgendwie abfetzen und welche die völlig ratlos schauen. Und ich habe dann den Eindruck gehabt, ich muss meinen Freundeskreis irgendwie anders sortieren, weil ich es nicht verstehe, wenn sie wer nicht drüber abhaut.
Ja. Und wie hat das prozentuell ausgeschaut?
War 50-50, würde ich sagen. Aber ich habe die nicht gelacht haben, überhaupt nicht verstanden, weil ich mich völlig zerfetzt habe.
Und die haben es nicht lustig gefunden oder den Witz nicht?
Ich glaube, sie haben es nicht verstanden.
Ja, das finde ich ganz lustig, weil ich gehe ja immer davon aus, dass ich schon Witze mache. Also ich habe natürlich verschiedene Publikationen, wo ich dann die Witze abdrucke zum Beispiel. Also ich habe eben mein Skizzenbuch, da kommen die ganzen Witze rein, und wenn mir einer einfällt, dann schreibe ich mir gleich zum Beispiel daneben Titanic. Ja. Die wollen immer so skurrile, surreale Witze eher. Und die schwierigeren, also die eigentlich komischen Witze, wo die vielleicht so eine wirklich verzogene Pointe haben und so. Und wenn man denkt, ah, das ist eigentlich fast Boulevard, soll ich denn überhaupt sein? Und da ist es so leicht verständlich, dann schreibe ich mal NZZ daneben. Und ich habe ja seit, weiß gar nicht, die Serie hat jetzt aufgehört, aber ich glaube, ich habe 18 Jahre oder 16 Jahre jede Woche in der NZZ einen Witz gehabt. Und da habe ich ja immer die Boulevardwitze, also die leicht verständlichen, denen gegeben, weil es war mir klar, ich kann jetzt nicht in der NZZ irgendeinen Dada-Witz abdrucken. Und da habe ich schon immer wieder, also erstens habe ich dann den Zuständigen erst nach 10 Jahren einmal gesprochen, der hat mir gratuliert und hat gesagt, ja, das muss man auch einmal schaffen, seit 10 Jahren. Sind Sie da bei uns drinnen, und Sie kriegen immer noch Zuschriften von Leuten, die sagen, wir verstehen keinen einzigen Witz, der da abgedruckt ist. Und für mich sind es eigentlich fast zu naheliegende Witze. Und ich habe auch tatsächlich, und manche haben mir sogar gemailt, was ich schon interessant finde, die sagen, sie haben den Witz diese Woche überhaupt nicht kapiert, und sie haben überhaupt noch nie einen Witz kapiert, und sie zeigen das auch immer herum, und die verstehen alle die Witze nicht. Und ich denke mir, komisch, für mich sind sie ganz klar. Also man kann es nie, bei einem Witz kann man nie abschätzen, ob er funktioniert. Und es wird natürlich auch schwierig, je älter man wird, glaube ich, mit dem Humor. Das merke ich ja bei Vorträgen oder so, oder wenn ich in Schulen bin oder auf Unis oder so, dass natürlich jeder Witz schon auf einer gemeinsamen Erfahrung oder einem vorausgesetzten Wissen, also Witz auf einem vorausgesetzten Wissen basiert. Und das kann man natürlich, je älter man wird, immer schlechter einschätzen, ob diese und diese Figur überhaupt noch bekannt ist, ob man Nosferatu zum Beispiel noch kennt. Und ich habe einen Witz mit Nonferatu gemacht. Und dann, da hängt es einfach nur davon ab, naja, kennt man Nosferatu, weiß man überhaupt, was das für eine Art von Figur ist. Und darauf muss man sich, müsste man sich eigentlich verständigen, wenn man jetzt einen Witz macht. Es ist ja auch nicht mehr so, dass man jetzt gezielt für eine Publikation zeichnet und weiß, das ist eine Leserschaft, die kapiert das, oder da kann man das voraussetzen. Ist natürlich auch im Internet, in der Internetzeit, jetzt können die Witze irgendwo herumfliegen und verändern natürlich auch ihre Bedeutung, wenn es jetzt ganz woanders abdruckt ist, als was eigentlich gedacht war. Nicht? Da ist man ja dann gleich bei Charlie Hebdo und so, die ja auch aus dieser französischen, aus diesem Umfeld kommen, wo die Franzosen ja immer eine ganz, ganz harte Humortradition gehabt haben, also wirklich tabubrechend, wirklich hart. Aber das hat sich natürlich an ein Publikum gerichtet, das das verkraftet hat und das das erwartet hat und das verarbeiten hat können. Und wenn man jetzt aber aus diesen Publikationen Sachen rausnimmt und zum Beispiel in die Kronenzeitung einen Abdruck macht, sagt dann natürlich jeder, das sind aber...
Geht nicht.
Das ist ja total arg und rassistisch, aber eigentlich ist es ja ein Humor, der sich wieder über die Stereotypen lustig macht, aber das hat dann schon so eine zweite Ebene und wenn man die erste nicht kennt, verändert sich das.
Ich glaube, das könnte vielleicht ja genau der Punkt sein, dass du eine gewisse Tiefe hast und so ein gewisses teilweise um die Ecke denken und verdichten auch, das vorausgesetzt werden muss, weil da einfach mehr drin liegt als das Gezeichnete.
Naja, es ist überhaupt so, wenn man wenig macht, ist auch schon so meine Erfahrung, wenn man wenig macht, wird entweder ganz viel drin gesehen oder gar nichts. Und das ist aber nur die Empfindung von den Leuten, die das anschauen. Manche finden es total toll, dass es wenig ist, weil es eben, die sehen quasi die Dinge, die ausgespart sind. Und andere sehen halt nur das, was am Blatt ist und sehen gar nichts drinnen. Das ist schon faszinierend, wenn mir kommt es ja, ich mache ja nicht absichtlich irgendwas Diffuses, Unklares. Ich will ja eigentlich immer sehr, sehr klar sein. Aber natürlich kommt es, ich würde sogar sagen, also bei 90% kommt es überhaupt nicht als klar rüber. Mhm.
Aber wenn man es dann versteht, ist es ja was Besonderes.
Naja, ich hätte natürlich die anderen 90% auch.
Ja, das kann.
Aber wird
ja
mir nicht gelingen.
Immer noch, naja, man könnte ja auch stolz sein, indem man sagt, aber die es kapieren, freuen mich umso mehr. Also wie wichtig ist es dir dann sozusagen verstanden zu werden?
Na, ich bin schon sehr froh über mein Publikum, muss ich echt sagen. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht aushalten, die falschen Lacher oder die Lacher von der falschen Seite, die will ich eigentlich nicht.
Eben, so könnte man es ja aussehen.
Ja.
Also das ist ja eher so, in die Tiefe zu gehen oder oberflächlich zu bleiben und du hast halt die Tiefe gewählt.
Naja, die Tiefe würde ich es jetzt nicht, nennen. Ich finde die Sachen ja auch nicht, dann heißt es dann immer philosophisch zu finden, muss ich mich immer eher wundern. Also ich will schon, dass es unterhaltend ist eigentlich. Wenn dann irgendjemand was Philosophisches drinnen findet, nehme ich es gerne an, aber ich mache ja keine Thesenbücher, dass ich sage, ich habe jetzt eine Philosophie und die möchte ich jetzt illustrieren. Manchmal schwingt halt was mit, aber das ist teilweise unterbewusst und teilweise natürlich schon bewusst, aber es ist jetzt nicht so, ich habe ein Thema und das möchte ich jetzt umsetzen. Sondern das schwingt mit im besten Fall.
Eben hängt er mit den vielen Beschäftigungen zusammen und den vielen Dingen, die du dann liest, wo dann wieder einiges dann sozusagen bleibt und prozessiert wird im Hirn.
Naja, und es ist natürlich schon auch bei der Literatur immer die Entscheidung, wie verständlich macht man es dann doch? Das geht mir natürlich schon durch den Kopf, vor allem bei so Literaturadaptionen, wo man dann schon so Passagen hat, wo man quasi das Publikum so on the nose erklären könnte, warum man das jetzt so macht oder dass das jetzt ja eigentlich eine Anspielung auf irgendwas ist. Das ist schon immer eine schwierige Gratwanderung, dass es eben nicht zu erklärend sein soll, aber auch nicht unverständlich. Es war bei meinen Mann ohne Eigenschaften zum Beispiel so, dass ich, da bin ich eigentlich richtig wahrscheinlich beflügelt von dem Erfolg von Die Alten Meister, wo ich sagen würde, Die Alten Meister kann man lesen ohne Vorwissen und man hat einen Einblick oder Eindruck, worum es bei dem Bernhard-Buch geht. Man könnte das als Reader's Digest-Fassung sogar lesen, gewisserweise. Und dann wollte ich das aber nicht wiederholen.
Das wäre ein neuer Verkaufsmarsch.
Naja, ob die Leute Reader's Digest überhaupt noch kennen.
Das ist ja wieder beim Thema.
Aber das hat es ja immer schon gegeben. Also diese Literaturadaptionen, Classics Illustrated in Amerika, das war ja eigentlich, es waren ja keine Kunstprodukte, sondern das waren für Leute, die Schatzinsel in 60 illustrierten Seiten lesen wollen. Und Mein Mann ohne Eigenschaften war dann zum Beispiel ein Beispiel, das war eher, könnte man eigentlich sagen, fast ein theoretisches Werk über den Mann ohne Eigenschaften, ohne die Theorie zu erläutern. Und das war natürlich für die Leser weitaus schwieriger. Aber da habe ich mir gedacht, das erlaube ich mir jetzt, weil es mich einfach gereizt hat zu dem Zeitpunkt. Also das war schon ein Luxus, wenn man so denken kann, dass man sagt, ja, ich schreibe das jetzt, oder ich zeichne das jetzt nicht für das große Publikum.
Du bist ja seit Beginn des Jahres jetzt künstlerischer Leiter der Schule für Dichtung. Vielleicht sollte man ein bisschen erklären, was die Schule für Dichtung macht.
Naja, die Schule für Dichtung kennen ja wahrscheinlich die meisten aus den 90er Jahren, wo da Nick Cave und Falco und Allen Ginsberg da unterrichtet haben in so Kurzklassen, gegründet war es von Christian Ida Hinze. Mhm. Und das Konzept war ja, dass es ein ganz kleines Versuchslabor, kann man sagen, ist, wo Leute, die künstlerisch tätig sind, Kleinstgruppen unterrichten, also nur 12 Stunden, ein paar Tage. Und am Schluss gibt es eine Klassenpräsentation und das Ganze hat ja nichts von einer Universität oder so, sondern ist einfach wirklich erstens, dass man den Leuten begegnen kann, die was schaffen, und dass man einen Eindruck kriegt, wie machen die das überhaupt oder so. Mhm. Und das ist mir schon sehr sympathisch. Also eigentlich könnte man fast sagen, die perfekte Schule, weil sie beginnt um 5, damit Berufstätige auch teilnehmen können. Und nach einer Woche siehst du den Lehrer oder die Lehrerin nicht mehr. Also ideal. Ja, und es ist kein Masterclass-Prinzip, dass man sagt, so ein Semester hat man jemanden und am Schluss kommt man raus und man macht das genau dasselbe, wie die, die es unterrichten, sondern man soll einen Eindruck kriegen oder eine Möglichkeit oder was gibt's oder wie funktionieren die da, was könnte man überhaupt machen? Und dadurch, dass es so wechselnde Kurse sind, ist natürlich die Bandbreite auch möglich.
Ich fand die Aussendung so witzig, die ausgeschickt wurde mit deiner Bestellung. Und zwar heißt da wieder keine ordentliche Dichterin, wieder kein gelernter Literaturvermittler. Auf den Radiomacher Fritz Ostermeier, der die Schule nach dem Tod des Gründers Christian Ida Hinze von 2012 bis jetzt geleitet hat, kommt nun ein weiterer Quereinsteiger in die Kunst des Dichtens. Malers Wahl mag schräg erscheinen, doch zur Schrägheit gesellt sich ein loderndes Herz für Dichtkunst und Experiment. Siehst du dich da richtig getroffen?
Naja, er hat es schön formuliert, das kann er ja, der gute Fritz. Ja, naja, loderndes Herz, weiß ich nicht. Ich würde sagen, ich bin interessiert und vielseitig offen, würde ich sagen, wobei ich natürlich schon auch meine Fixierungen habe und so wie der Fritz bei der Musik sein Standbein gehabt hat, ist es bei mir natürlich, sind es die Bilder und die Zeichnungen und diese Schwerpunkte wird es natürlich geben.
Wie kam es dazu, dass der Fritz Ostermeier dich gefragt hat?
Na, müsste man ihn fragen. Es gibt ja dann noch mehrere, die da mitzusprechen haben. Wie es genau abgelaufen ist, weiß ich nicht. Mich hat es natürlich zuerst schon überrascht, weil ich ja, also ich würde mich jetzt nicht im Literaturbetrieb sehen und ich glaube, das war aber auch wieder ein Bonuspunkt.
Es ist ja schon ein bisschen kurios, dass die Schule für Dichtung einen Comiczeichner auswählt, wobei so einen kleinen Schnitt, eine kleine Schnittmenge gibt es ja schon, weil du ja auch Gedichte schon geschrieben hast.
Ja, genau. Naja, die Gedichte, es gibt zwar 4 Bände, aber die waren ja eigentlich, wenn man es jetzt ganz streng nimmt, montiert. Deswegen habe ich ja auch nie eine Literaturförderung bekommen, als ich es noch wollte. Ich glaube, ich würde jetzt auch keine bekommen, weil es trotzdem nicht, und das war eigentlich schon immer so, es ist ja nicht als Literatur akzeptiert, was ich mache. Also auch die Tatsache, dass man jetzt sagt, wenn man ein Comicband veröffentlicht, dass man ja zuerst einen Text schreiben muss. Also man hat ja zuerst, oder bei mir ist es zumindest so, ich habe den Comicband zuerst in einer Textversion, das muss ich ja schreiben, ich muss ja die Dialoge und alles muss ich ja schreiben. Und dann wird es gezeichnet. Und aber dadurch, dass es gezeichnet wird, verliert es jeden literarischen Anspruch oder so. Das wird dann nicht gesehen. Aber natürlich muss man auch mit Text arbeiten, wenn man jetzt eine Comicgeschichte schreibt. Und ja, aber der Fritz kommt ja auch von ganz woanders. Ne? Also versteht sich auch als Multidilettant, soweit ich das.
Radiomacher,
ja, und Musiker-Fan natürlich.
Wie wird eine Schule der Dichtung aussehen, die von Nikolaus Mahler geprägt ist?
Naja, das wird man sehen. Eben wie gesagt, es wird natürlich Schwerpunkte geben aufs Bild. Ich stelle ja immer ganz gern Regeln auf. Ich weiß noch nicht, ob ich das durchbringe. Ich würde zum Beispiel bei der Vorstellung der Unterrichtenden und von den involvierten Personen würde ich gern verzichten auf die Nennung von Stipendien und Preisen. Das nervt mich immer unglaublich, dass immer bei der Vorstellung, wenn man jemanden vorstellt, wird immer aufgezählt, wie viele Stipendien und Preise die Person gewonnen hat.
Ich habe es halt nicht gemacht bei dir.
Ja, danke. Ja, und solche Dinge, die mich nerven, vielleicht kann ich das ein bisschen so rein fließen lassen.
Ja, aber jetzt muss ich da einhaken. Du hast ja doch einige Preise schon gekriegt. Wie wichtig sind da Preise? Würdest du sagen, das ist gar nicht wichtig für dich?
Naja, natürlich für einen selber ist es wichtig, vor allem wenn sie dotiert sind. Und sie sind natürlich wichtig, wenn man jetzt Ansuchen schreibt, um eine Förderung zu bekommen. Also sie sind natürlich Geld- und Aufmerksamkeitsmaschinen. Also wenn es ein guter Preis ist, der Auswirkungen hat, hat ja auch nicht jeder. Manche haben finanzielle Auswirkungen und manche haben aber richtig so, dass man dann einfach wahrgenommen wird. Das ist schon gut. Aber ich finde es immer schwierig, wenn man dann so wie ein Pudel auf der Hundemesse, wenn dann vorgelesen wird, wie viele Medaillen auf den Hundemessen man schon gewonnen hat. Das finde ich, es ist so wie mit Filmen. Einerseits freut man sich natürlich, aber man darf es natürlich auch nicht so ernst nehmen. Ich war ja auch schon in einigen Jurys und ein Preis ist ja natürlich nicht aussagekräftig für die Qualität oder irgend so. Und auch dieses Kompetitive geht mir furchtbar auf die Nerven. Aber es ist natürlich, verstehe ich es, wenn jetzt Leute sagen, ja, es gibt so und so viele Buchneuerscheinungen und es gibt Buchpreise und da gibt 10 auf der Shortlist oder so und die liegen dann auf einen Tisch und ich informiere mich nur oberflächlich. Da kann ich vielleicht nicht so viel falsch machen, wenn ich mir das jetzt anschaue. Das verstehe ich schon. Also das ist ein Marketinginstrument auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist natürlich ein Geld, das man kriegt und das ist natürlich gut. Aber so dieser Fetisch, dieser Wettbewerbsfetisch, das geht mir furchtbar auf die Nerven.
Es ist ja auch interessant, dass auf deiner Website, die witzigerweise, finde ich schon witzig, Malermuseum heißt, hast du eigenes Museum geschaffen, elektronisch, deine Biografie extrem verkürzt ist, was aber natürlich wahrscheinlich in deinem Charakter auch liegt, Dinge kurz auf den Punkt zu kriegen. Da steht dann nur Maler, geboren 1969 in Wien, lebt immer noch dort, Autodidakt, Punkt. Diverse Ausstellungen und das ist es mehr oder weniger dann schon.
Ah ja, kein Zweitwohnsitz steht nicht mehr oben.
Nein.
Ich habe da zeitlang keinen Zweitwohnsitz oben stehen gehabt, weil immer bei den Klappentexten steht, war immer mindestens ein Wohnsitz. Also es gibt welche, die haben sogar 3, wo ich mir immer denke, Wahnsinn, wie geht sich das finanziell aus? Aber vielleicht ist das auch zu zeigen, dass man davon leben kann, ich weiß nicht.
Lebt in Wien, Berlin, New York.
Ja, genau, so. Also, ja, Wien, London, New York haben wir auch schon gesehen.
Ja, genau.
Und deswegen habe ich dann immer geschrieben, kein Zweitwohnsitz. Und dann hat aber irgendwer gesagt, das ist aber auch blasiert, glaube ich. Und dann dürfte ich es einmal irgendwann in der Nacht runtergenommen haben, wenn du sagst, das ist nicht mehr oben.
Nein, das habe ich nicht gesehen. Und vielleicht ist es auch so, dass im Gegensatz zu anderen, wo die Lebensläufe immer länger werden, deiner kürzer wird im Laufe der Jahre. Du nimmst
ja,
dann
stimmt.
Eher Sachen weg, als dass du
ja,
Sachen dazu stimmt. Schreibst.
Ja. Naja, hat natürlich auch damit zu tun, dass ich eigentlich keinen Lebenslauf habe, weil wenn ich jetzt, Landschaftsgärtner in Kyoto gewesen wäre, und mit 44 angefangen hat, Architektur zu studieren und dann jetzt zum Comiczeichnen gewechselt wäre, dann würde ich es vielleicht auch aufschreiben, weil das wäre ganz interessant zu wissen. Aber was soll ich schreiben? Maturiert und zeichnet seitdem in Wien. Das ist ein bisschen fad.
Was macht Nikolaus Mahler, wenn ihm nichts mehr einfällt?
Auf den Moment warte ich noch. Also ich habe jetzt immer... Naja, bei mir ist es ja immer eine Mischung, weil ich muss ja auch immer auf Knopfdruck arbeiten, auf Zuruf. Also da kommt ja immer wieder, ich bin jetzt nicht so im Elfenbeinturm und tüftle an meinen Büchern, sondern ich muss ja schon immer meine dauerhaften, fürs Philosophie-Magazin immer zu philosophischen Themen, ein Cartoon und da ein Witz und da für Ärzte-Magazine was und so. Deswegen steht es ja nie still. Es ist natürlich teilweise anstrengend, wenn man da aus dem Buch rausgerissen wird, aber andererseits bin ich auch froh, dass ich dann auch in Interaktion komme und so. Aber ich habe natürlich immer meine Liste von Büchern, die noch kommen und die waren teilweise auf so einem gelben Post-it, liegen die am Schreibtisch und teilweise waren schon 10 to come noch. Und die ist im Moment eigentlich erstaunlich kurz, aber das war immer, dass ich mir gedacht habe, so danach habe ich jetzt, also immer so in Phasen, entweder ganz viele oder dann schon abgearbeitet oder verworfen, gibt es natürlich auch. Gibt natürlich Projekte, die dann entweder ist der Verlag nicht begeistert oder ich denke mir, könnte schwierig werden, da habe ich keine Lust drauf. Oder ein vergleichbares Buch war ein totaler Flop, wo ich mich dann auch schwer motivieren kann, dann sowas Ähnliches zu machen. Das gibt es schon. Aber es ist bis jetzt immer wieder was nachgekommen. Und jetzt bin ich aber schon so, dass ich schon merke, also es ist schon sehr viel erschienen. Das war auch ein Argument für die Schule für Dichtung, wo ich mir gedacht habe, eigentlich wäre es jetzt auch an der Zeit ein bisschen, also nicht mehr gar so viele Bücher zu machen. Und auch ein bisschen so ins Konzeptionelle zu gehen. Was könnte man für Klassen machen? Wen könnte man einbinden? In diese Richtung.
Ja, dann freuen wir uns auf die Mairöcker, weil das habe ich jetzt mitgenommen, dass das als nächstes wahrscheinlich kommen wird. Und toi, toi, toi für deine neue Aufgabe in der Schule für Dichtung, sage ich.
Danke.
Dank dir. Bei mir ist jetzt wieder Katja Schwingshandel, die Chefredakteurin der Buchkultur. Katja, was gibt's bei euch in der Redaktion Neues?
Jetzt gerade dieser Tage erscheint unser neues Heft. Und also jetzt ist quasi die Leipziger Buchmesse passé. Die nächste große Buchmesse mit Frankfurt steht dann schon quasi an im Herbst. Da ist Italien das Gastland. Und nachdem ich ein riesen Italien-Fan bin, das kann ich irgendwie nicht verhehlen, habe ich mir jetzt schon einen ganz coolen italienischen Autor als Coverautor ausgesucht. Das ist der Sascha Naspini. Und von dem wurde gerade sein zweiter Roman auf Deutsch übersetzt. Der hat schon auf Italienisch wahnsinnig viele Bücher geschrieben und wird jetzt gerade quasi so ein bisschen entdeckt. Das erste Buch, das übersetzt wurde, war schon total witzig. Also das heißt Nives und da geht es um eine Frau, deren Mann ist gestorben, die ist total einsam auf einem Bauernhof. Und die holt sich das Huhn Giacomina ins Haus. Nur, also sie ist dann gleich viel glücklicher mit diesem Huhn auf dem Nachtkastel. Neben sich schläft sie viel besser. Nur eines Tages schaut dieses Huhn zu lange eine Waschmaschinenwerbung an und bewegt sich daraufhin nicht mehr.
Oh.
Und die Nives ruft dann eben den Tierarzt an. Und dieses Buch ist eigentlich ein verschriftliches Telefonat und da werden die tiefsten Geheimnisse dieses Dorfes, wo sie wohnt, ausgepackt. Also es ist, das allein war schon wahnsinnig genial und da habe ich mir gedacht, dieses zweite Buch, das heißt auf Italienisch Le Case del Malcontento und auf Deutsch übersetzt jetzt hinter verschlossenen Türen, das hat sich auch schon sehr toll angelesen und dann habe ich mir das ausgesucht.
Spannender Plot. Ich habe ja schon vermutet, dass das Huhn vielleicht die Wiedergeburt des Ehemanns ist.
Genau, so aber ist es nicht abgedriftet.
So ist es nicht abgedriftet, aber klingt spannend. Welchen Tipp hättest du noch, was jetzt Italienliteratur betrifft?
Konrad Holzer hat sich drei schon im letzten Jahrhundert erschienene italienische Romane angeschaut, die jetzt alle in Wiederübersetzung, in Neuübersetzung erschienen sind. Unter anderem zum Beispiel von der Elsa Morante, La Storia. Das war schon 1974 ein großer internationaler Erfolg und das ist jetzt neu übersetzt von Maja Pflug und Claudia Ruschkowski im Wagenbach Verlag erschienen. Und da geht es eben um die verwitwete Ida, die mit ihren Söhnen im faschistischen Rom sich irgendwie durchs Leben schlägt. Mhm. Das wäre so ein bisschen mein Tipp, genau. Und überhaupt, nachdem eben Italien gerade so in aller Munde ist, ein Buch, auf das ich mich jetzt schon sehr freue, das ist jetzt noch nicht in der Ausgabe drinnen, das ist von Alberto Grandi, das heißt Mythos Nationalgericht. Und der zerpflückt da quasi alle großartigen italienischen Mythen. Also ItalienerInnen sind ja wahnsinnig stolz auf ihre Küche. Mhm. Und er zeigt das ein bisschen, eigentlich sind eure Produkte gar nicht so originell oder originär italienisch. Zum Beispiel die Pacchino-Tomate, da wird eben, das ist irgendwie so der Mythos, dass die aus einem bestimmten Ort in Sizilien kommt. Und in Wahrheit hat die aber 1989 in Israel das Licht der Welt erblickt. Und das ist tatsächlich so weit gegangen, dass der italienische Landwirtschaftsminister 2010 einräumen musste, dass diese Tomate eigentlich ursprünglich von italienischem Saatgut abstammt.
Ah, immerhin, es ist gerettet, der Mythos ist gerettet.
Genau, auf das freue ich mich sehr. Ja.
Also für Kulinarik-Fans und Italien-Liebhaber deine spezielle Empfehlung.
Absolut, genau. Das ist dann vielleicht in der nächsten Buchkultur nachzulesen.
Ja, das wäre schön. Da würden wir uns drauf freuen. Kleine Anregung.
Genau.
Dann danke ich dir, Katja.
Danke dir auch.